Literatur und Politik. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich im Namen der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Nachdem wir 2020 pandemiebedingt keine Veranstaltungen in Wiesbaden durchführen konnten, haben wir Ihnen die Möglichkeit geboten, unsere Themen in Form von Podcasts anzuhören. Da wir alle weiterhin unter den Pandemiebedingungen leben müssen, werden wir diese erfolgreiche Podcast-Reihe fortsetzen und wir hoffen, für Sie ein attraktives Programm zusammengestellt zu haben. Bleiben Sie gesund und wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen live in unseren Räumlichkeiten in Wiesbaden.
Elisabeth Selbert, ein ermutigendes Frauenleben, das ist der Titel der Publikation der Zentrale für politische Bildung in Hessen. Die Publikation und Elisabeth Selbert, eine der Mütter des Grundgesetzes, steht im Mittelpunkt dieses Gesprächs, dieses Podcast, den ich gemeinsam mit Antje Dertinger bestreiten darf. Antje Dertinger ist Autorin dieser Publikation sowie weiterer Veröffentlichungen über Elisabeth Selbert und insgesamt über die Frauen der ersten Stunde der Bundesrepublik Deutschland. Denn Dertingers Arbeitsschwerpunkt als Buchautorin ist die Geschichte der Bundesrepublik, die sie anhand von Frauenporträts und Biografien, man möchte fast sagen, zu Leben erweckt. Mein Name ist Mechthild Harting und ich bin Redakteurin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Frau Dertinger, erstmal schönen guten Tag. Ich darf Sie ganz herzlich zu diesem Gespräch begrüßen. Wir sprechen über Elisabeth Selbert. Sie ist Juristin und Sozialdemokratin gewesen, eine der vier Mütter des Grundgesetzes, der Verfassung unseres Staates. Es heißt, ihr verdanken wir wesentlich den einfach formulierten, aber weitreichenden Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Heute ist Selbert, man kann sagen, bekannt. Es gab aus Anlass ihres 125. Geburtstags einen Festakt in Kassel dieser Tage. In Kassel, wo sie Zeit ihres Lebens gewirkt hat. Ihr zu Ehren hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Bronzestatue dort in Kassel enthüllt. Die Bekanntheit Selbers ist, glaube ich, relativ neu. Sie ist erst in den letzten Jahren entdeckt worden. Sie war, so heißt es, eigentlich vergessen. Umso schöner ist für uns, dass Sie, Frau Dertinger, Selbert noch persönlich kennengelernt haben, mit ihr 1978 gesprochen haben, und zwar über ihr Leben und vor allen Dingen über ihr Wirken für diesen, ich würde sagen für uns Frauen und die Gesellschaft, zentralen Passus im Grundgesetz, der die Gleichberechtigung verankert. Selbert, nur zur Information, ist mit 90 Jahren 1986 gestorben. Frau Dertinger, wer ist diese Elisabeth Selbert eigentlich?
Ja, die Tochter, eine von vier Töchtern eines Polizeiwachtmeisters und seiner Frau, also aus bürgerlichen, selber sagte zu mir, kleinbürgerlichen Verhältnissen stammend. Und sie hat einen sehr, sehr besonderen Weg genommen für damalige Verhältnisse, denn sie heiratete, hatte zwei Söhne und besuchte dann als externe Schülerin, als Externe ein Gymnasium und machte Abitur mit etwas über 30 Jahren und begann ihr juristisches Studium. Das war also, fand alles statt gegen Ende des Ersten Weltkrieges und war was ganz Außergewöhnliches. Sie hatte das Wohlwollen ihrer Eltern, die zunächst schockiert waren über diese Pläne ihrer zweitältesten Tochter, aber sie dann doch unterstützten. Ebenso ihr Ehemann Adam Selbert. Und ja, das Studium zog sie ziemlich schnell, die Schulzeit, Abitur, dann das Studium der Juristerei in Göttingen und
in Marburg hat sie, glaube ich, noch studiert.
Nein, ganz richtig, danke. Göttingen und Marburg, ja. Zog sie sehr schnell durch. Man kann das sich heute schwer vorstellen, dass sie da 3 Jahre oder so brauchte. Und jetzt ist wichtig zu erwähnen, dass zu diesem Zeitpunkt die Nazizeit bereits angebrochen war, zum Zeitpunkt ihres Studienabschlusses und Frauen natürlich überhaupt nicht ins Beamtentum übernommen wurden, sich nicht selbstständig als Anwältinnen niederlassen durften oder sollten. In der allerersten Zeit war der Druck noch nicht so stark. Und selber hatte also dann ihre Examina gemacht, ihre juristischen, erstes und zweites Staatsexamen. Kurz hintereinander, die beiden Söhne waren bereits geboren. Und ja, sie machte eine Anwaltskanzlei auf. Das heißt, sie erwarb von ihr bekannten jüdischen Kollegen die Kanzlei und deren Inhalt, vor allem die große Fachbibliothek, die sie da vorfand. Diese beiden Kollegen flüchteten dann mit Hilfe des Geldes, das Elisabeth selber gezahlt hatte, ins Ausland und konnten sich so vor den Nazis retten.
Frau Dertinger, man kann doch im Grunde sagen, Elisabeth Selbert macht etwas, heute würde man sagen, auf dem zweiten Bildungsweg. Ja. Sie hat erst die Volksschule oder jedenfalls sie hat kein Abitur. Sie holt das alles nach und das wäre, glaube ich, heute noch ungewöhnlich, dass eine Frau mit zwei kleinen Kindern sagt, sie fängt an und holt die ganze Ausbildung nach, das Abitur. Sie sagen, sie studierte dann, also jenseits von ihrem Wohnort Kassel. Sie studiert eben in Göttingen und in Marburg und sie promoviert. Wird sogar noch. Sie wird 1930 promoviert. Ich finde so bezeichnend in Ihrer Veröffentlichung, zitieren Sie Selbert, in dem Selbert wohl gesagt haben soll, man muss eben so eine gute Ausbildung haben, weil Frauen wie alle, die im Leben etwas leisten wollen, müssen fundiertes Wissen bieten. Ich glaube, das ist so, beschreibt die Frau ganz schön, dass sie diesen Anspruch hatte, oder?
Ja, und das gilt im Grunde ja leider fast noch heute, dass Frauen in Konkurrenz zu männlichen Kollegen zum Beispiel, immer ein bisschen besser sein sollten. Und das galt damals natürlich noch in viel stärkerem Maße.
Denn es war auch nicht üblich, dass Frauen studiert haben. Sie schreiben, dass sie von 350 in ihrem Jahrgang in Göttingen waren 4 Frauen. Und sie ist dann die Einzige, die den Doktortitel erwirbt. Aber Elisabeth Selbert wird in der Zeit auch politisiert. Da ist ihr Mann entscheidend oder wie kommt sie eigentlich? Sie ist ja ganz entscheidend für die SPD, dann für die Sozialdemokraten unterwegs. Ist das ihr Mann, der ihr den Anstoß gibt oder wie kommt sie dahin?
Ja, wie in so vielen Frauenleben ist das ihr Mann gewesen. Adam Selbert war Sozialdemokrat, Kommunalpolitiker und sie hat sich von ihm begeistern lassen für die Sozialdemokratische Partei. Sie selber benutzte mir gegenüber diesen Ausdruck, er hat mich begeistert. Und daher rührte auch seine starke Unterstützung für ihr weiteres Fortkommen. Es war ihm offenbar ganz selbstverständlich, dass sie den Wunsch hatte zu studieren, obwohl das auch aus seinem Herkunftsmilieu eine sehr ungewöhnliche Frauenlaufbahn war.
Und sie geht in den Stadtrat, also sie engagiert Gemeinde, sich auch noch?
Sorry, wenn ich Sie unterbreche. Also sie ging in den Gemeinderat von Niederzweren. Das ist eine Gemeinde gewesen, die seinerzeit noch selbstständig war, also einen eigenen Gemeinderat hatte und aber seit langer, langer Zeit ein Teil von Kassel geworden ist. Dabei war dieser Ort, in dem sie wohnte, Niederzweren, und in dem auch Adam Selbert wohnte, noch eine selbstständige kleine Gemeinde. Und dort war sie im Gemeinderat und hat sehr, sehr agitiert dafür, dass Frauen von ihrem Wahlrecht, das es sie ja seit Ende 1919 mit der Weimarer Verfassung endlich bekommen hatten, dass die Frauen davon auch Gebrauch machen. Das war ihr natürlich ihr ganz großes Anliegen. Wir erwähnten ja schon, dass sie ihr Studium beendet hatte und so weiter und dass sie eine Doktorarbeit geschrieben hatte, übrigens vor dem zweiten Staatsexamen, das hat sie zwischen ersten und zweiten juristischen Staatsexamen gemacht. Und der Titel oder das Thema ihrer Doktorarbeit ist eigentlich für uns spätere Menschen sehr interessant. Der Titel war Die Zerrüttung der Ehe als Scheidungsgrund. Wir wissen, es dauerte von da aus noch fast 50 Jahre, bis genau dieses Prinzip, die Ehezerrüttung, das Schuldprinzip, das vorher galt, wenn sich ein Paar scheiden lassen wollte, ablöste. Und Selbert hat darüber Anfang der 30er Jahre ihre Doktorarbeit geschrieben. Das finde ich so bemerkenswert. Was sie, Elisabeth Selbert, geschmerzt hat, dass sie als sehr lange gelebt, und das hatten Sie schon erwähnt, dass sie nicht weder ihre Arbeit herangezogen worden ist, als in den 70er Jahren das neue Eherecht diskutiert und dann beschlossen, Ehe- und Scheidungsrecht natürlich, beschlossen worden ist, dass also das, was sie geleistet hat, weder sie persönlich, die ja noch fit war, die mit über 80 ihre Anwaltskanzlei noch führte, hätte gefragt werden können, das ist nicht geschehen. Mhm. Und ja, das habe ich natürlich damals, als ich ihr zum ersten Mal begegnete, auch äußerst verwunderlich gefunden, fast verstörend, muss ich sagen, dass eine so qualifizierte Person, die engagiert ist in einer der damals regierenden, mehrheitlich regierenden Parteien in der Bundesrepublik, sich dieser Frau und ihrer, in diesem Fall, Dissertation nicht erinnert hat.
Wir kommen gleich noch im Gespräch darauf, auf diese Besonderheit, dass Elisabeth Selbert jetzt gerade oder erst seit wenigen Jahren entdeckt wird und so lange vergessen war, da zählt das bestimmt zu. Wir können aber sagen, in jedem Fall, also ihre Biografie ist schon bis zu diesem Zeitpunkt, ehe sie überhaupt mit dem Thema Verfassung oder auch der hessischen Landesverfassung zu tun bekommt, außerordentlich ist und außergewöhnlich ist für ihre Zeit, auf jeden Fall spektakulär, möchte man fast sagen, aber sie wäre es eben heute auch immer noch sehr, sehr beachtenswert. Mhm. Frau Dertinger, wie geht es weiter? Wir haben den Krieg schon hinter uns. 1945 beginnt das neu gegründete Großhessen, das heutige Hessen mit Sitz in Wiesbaden, darüber zu diskutieren, wie dieses Bundesland sich eine eigene Verfassung gibt. Und da ist Elisabeth Selbert bei.
Ja, also alle Bundesländer genannten Länder in der späteren Bundesrepublik gaben sich ja Landesverfassungen, so auch natürlich Hessen. Das fand statt, bevor die Bundesverfassung, die wir Grundgesetz genannt haben, beraten, beschlossen und verabschiedet worden ist. Also im zeitlichen Rahmen fand das vorher statt, überall.
Wie kommt es dazu, dass Elisabeth Selbert dorthin kommt? Wir wollen es auch vielleicht nicht zu ausführlich da am Anfang machen, aber wenn Sie sagen, sie ist so weit bekannt in Hessen, dass man sagt, wir wollen diese Juristin, diese Sozialdemokratin dabei haben. Und welche Rolle spielt denn Selbert bei dieser Diskussion um die hessische Landesverfassung?
Ja, das ist durchaus spannend, aber ich finde ebenso spannend, zu erinnern an die Verhältnisse, unter denen diese schwere Arbeit stattfand. Wir hatten ja lauter Zonen in der späteren Bundesrepublik, also die noch gar nicht existierte zu dem Zeitpunkt. Und allein das Reisen von Kassel nach Wiesbaden war also eine solche Unternehmung. Ein Hotel zu finden, wenn man übernachten musste. Die ganzen Abgeordneten in der Landesversammlung oder in allen Landesversammlungen, mussten täglich anreisen, hatten in der Regel überhaupt kein Geld, um ein Hotel zu bezahlen. Das waren ja, hatten große Schwierigkeiten, die Zonengrenzen zu überwinden bei diesen Reisen. Also von Kassel nach Wiesbaden war eine ganze Ecke. Also es war alles sehr, sehr, sehr mühselig. Und das finde ich so bewundernswert, dass sie sich das auch auf sich genommen hat. Und sie, wie viele andere, auf sich genommen hat, da hin und her zu reisen unter den damals miserablen Bedingungen, mit den Massen von Flüchtlingen, die weiterhin kamen, ja nicht nur kurz nach Kriegsende kamen oder gegen Kriegsende, sondern noch jahrelang kamen Flüchtlinge. Und also es waren wahnsinnig schwierige Verhältnisse, unter denen die Menschen, die Politiker damals zu arbeiten hatten. Daran wollte ich eigentlich auch noch eben erinnern.
Ja, ist wichtig. Und jetzt ist Selbert in Wiesbaden, reist da also täglich an zu den Diskussionen. Erleben wir da zum ersten Mal die Frauenrechtlerin Selbert?
Nein, erleben wir nicht, weil sie selbst sich als überhaupt nicht als Frauenrechtlerin verstand. Hat mich natürlich auch damals sehr verblüfft, weil über sie, als ich sie zuerst traf in Mitte der 70er Jahre, der 1970er Jahre. Natürlich, wir waren alle damals sehr frauenbewegt, frauenpolitisch bewegt, aber sie war es überhaupt nicht. Und sie lebte einfach emanzipiert, auch dank der positiven Einstellung ihres Ehemannes zu ihren politischen Aktivitäten und der Herkunftsfamilie, die sie unterstützte als Studierende und dann eine fertige Juristin mit Familie.
Ich kann ja. Sie selbst nochmal, also Sie, Frau Dertinger, zitieren. Weiß. Sie zitieren selber in dem Buch, in dem die gesagt haben soll, sie sei Familienrechtlerin aus Erfahrung und Staatsrechtlerin aber aus Passion.
Ja, Staatsrecht, Verfassungsrecht, das war eher das Interessantere in der Juristerei als das Familienrecht. Aber tatsächlich hat es sich ergeben, dass sie sich sehr ums Familienrecht gekümmert hat. Und zwar, wie ich vorhin schon erwähnt habe, 40, 50 Jahre, bevor das überhaupt in der späteren Bundesrepublik diskutiert wurde. Mhm. Aber das andere Gebiet, da interessierten sie viel mehr, das Wirtschaftsrecht. Das Thema, was ja damals diskutiert wurde nach dem Krieg, Verstaatlichung gewisser Industrien, also lebensnotwendiger Industriezweige. Wobei man sich vergegenwärtigen muss, dass ja damals von Industrie, da wurde doch demontiert. Da haben die Alliierten, also die Sieger im Zweiten Weltkrieg, noch demontiert und Industrieanlagen abgebaut und als Bezahlung für die Kriegsschäden mitgenommen. Übrigens schlimmer für die Menschen, die in der späteren DDR lebten, als in der Bundesrepublik. Die DDR wurde noch viel stärker ausgeplündert nach dem Krieg. Mhm. Also das sind alles Bereiche gewesen, juristische Bereiche, die sie sehr stark interessiert haben. Und das Familienrecht oder diesen familienrechtlicher Aspekt, Ehe und Familienrecht, hat sich für sie ergeben. Und dann hat sie sich da eben so stark engagiert, dass wir heute von ihr sprechen. Als ich sie damals kennenlernte, war es erstens schwer, sie überhaupt auszukundschaften. In Hessen kannte man sie, aber ich kam aus Bonn und hatte hier meinen Job und schrieb über sie, wollte über sie schreiben. Da hatte ich dann auch. Sie war in der übrigen Bundesrepublik weitgehend unbekannt. Mhm. Es gab nur wenige Menschen, darunter in der Regel ausschließlich Frauen, die sich dann in der, wie wir heute oder rückblickend sagen, in der zweiten Frauenbewegung der 1970er Jahre sehr engagierten für Frauenrechte, Frauengleichberechtigung. Da gab es sehr wenige Menschen, die sich ihrer erinnerten, auch ihres Einsatzes für Frauen- und Familienrecht. Aber sie war tatsächlich eigentlich vergessen. Und als sie Jahre später, nachdem ich sie getroffen habe erstmals, gestorben war, gab es kein einziges, das ist auch wieder typisch, kein einziges Foto von der alten Elisabeth Selbert. Es gab nichts. Es gab das, was ich während des Interviews fotografiert habe. Und da haben sich dann einige Zeitungen, also politische Zeitungen und Zeitschriften quasi drum gerissen. Und immer dasselbe Foto veröffentlicht von der damals Mitte 80-jährigen Elisabeth Selbert.
Jetzt lassen Sie uns doch für die Zuhörer ein bisschen nochmal die Biografie aufzeichnen. Also sie ist in Wiesbaden, sie ist engagiert dabei, um an dieser hessischen Landesverfassung mitzuwirken.
Ja.
Man denkt, Sie beschreiben Sie auch im Buch immer als sehr eine Frau mit scharfem analytischen Verstand, die sehr präzise formulieren kann. Da denkt man sich, alle Welt reißt sich darum, dass diese Frau jetzt auch dann mitarbeitet bei diesem Prozess, der angefangen hat, die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland zu formulieren. Und so war es nicht. Man riss sich nicht um Elisabeth Selbert.
Es ist sehr, sehr schwierig, die Frage, die hinter Ihrer Bemerkung steckt, zu beantworten, weil es sich um subjektive Eindrücke von mir handelt. Sie hatte nichts, was viele Frauen haben, sie hatte nichts Liebenswürdiges, Verbindliches an sich. Ich habe sie überhaupt nicht lächeln gesehen. Und ich habe 2 Tage mit ihr gesprochen, natürlich, also jeden der beiden Tage mehrere Stunden und sie auch später nochmal getroffen und gesehen. Also viele Frauen fangen dann ja, wenn sie anderen Menschen begegnen, wenn sie vor allem Männern begegnen, und das war ja eine, auch die Hessische Landesversammlung war ja eine überwiegend Männerversammlung, Denn haben Frauen die Eigenheit oder die Angewohnheit, irgendwie freundlich zu lächeln, entgegenkommen zu lächeln. Ich habe das Gefühl, dass uns das irgendwie angeboren oder eingeboren ist, dieses Verhalten. Ist es natürlich nicht. Aber sie hatte das nicht. Sie war nicht irgendwie verbindlich, nett. Nicht in dem Umfeld. Ich habe, weil ich dieser Eindruck, ich den ja nur, das war eben nur ein Eindruck, den ich hatte, gewonnen hatte. Und darüber habe ich dann mit ihrer Enkelin, die ebenfalls Juristin geworden ist, später gesprochen, bevor ich dann auch dieses irgendwie geschrieben habe, veröffentlicht habe, diesen Eindruck. Und sie hat mir das bestätigt. Sie war ein anderer Mensch im zum Beispiel familiären Umfeld, im Freundeskreis. Da hatte sie alles, was wir so als Freundlichkeit wahrnehmen von Menschen, denen man erstmals begegnet, entgegenkommen. Aber in diesem politischen Raum hat sie sich offensichtlich, ich war ja nicht dabei, aber durch Erzählung und Lektüre, hat sie sich offensichtlich nur ausschließlich sachlich verhalten und ohne diese Verbindlichkeit, die manche Frauen, viele Frauen an sich haben.
Und dennoch kommt sie ja nach Bonn, wo der Parlamentarische Rat dann tagt. Die erste Sitzung findet am 1. September 1948 statt. Erklären Sie dann doch nochmal, wie kann diese, man würde ja heute vielleicht sagen, spröde, ja, sehr intelligente, aber spröde Frau.
Ja, das ist das richtige Wort, ja.
Wie kommt die dorthin?
Nun, also Kurt Schumacher, der war ja wirklich ein charismatischer Mensch innerhalb der SPD, auch außerhalb der SPD, ist nach Kassel gereist, ist zu seinen niedersächsischen Genossen, SPD-Leuten gereist und hat die bewogen, Elisabeth Selbert auf dem Ticket der niedersächsischen Abgeordneten im der künftigen niedersächsischen Abgeordneten im Parlamentarischen Rat zu wählen und dorthin zu schicken. Sie ist also nicht als hessische, sondern als niedersächsische Abgeordnete nach Bonn gekommen, also in diesen Parlamentarischen Rat gekommen.
Und ist sie denn dort angekommen und hatte irgendwie im Blick dieses Thema Gleichberechtigung?
Nein. Das war, wie ich vorhin schon kurz sagte, das war nicht ihr Hauptthema. Das hat sich ergeben. Es hat sich ergeben, also ich wünschte vielen Frauen, die diese Protokolle des Parlamentarischen Rates, dieser Sitzungen und seiner Ausschüsse, sie war dann auch in dem Hauptausschuss, der die Verfassung mit vorberät, diese Protokolle zu lesen. Das war immer sehr häufig ein Lächerlichmachen der Frauen, der wenigen Frauen. Erst war es ja Elisabeth Selbert ganz alleine, die diesen Gleichberechtigungsparagraphen in dieser einfachen Form, in dieser klaren, einfachen Form ohne Wenn und Aber durchgesetzt hat. Die, ich sage jetzt einfach mal pauschal, die Männer, was natürlich nicht alle waren, im Parlamentarischen Rat bezogen sich auf die Verfassung von Weimar. Da gab es aber, also Frauen haben die gleichen staatsbürgerlichen Rechte, gab es lauter Adjektive zu verschiedenen Begriffen, die Selbert mit Recht, obwohl es jetzt eigentümlich klingen mag zunächst, als Einschränkung empfand. Sie sagte etwa so, wenn wir katalogisieren, sagte dann, vor allem wenn man dann sagt, insbesondere und so weiter, dann verwässern wir das, dann schränken wir ein, was wir wollen. Das klingt jetzt fast widersprüchlich, aber sie hatte völlig recht. Wenn man Dinge aufzählt, insbesondere soll das und das, zum Beispiel die kommunistischen Abgeordneten im Parlamentarischen Rat später forderten, machten sie stark, insbesondere soll die Lohngleichheit und sowas für Frauen und Männer als gleich geregelt werden. Und auch das hat sie abgelehnt. Auch das ist eine Einschränkung. Denn wenn man anfängt zu katalogisieren, fehlt immer irgendetwas. Und das hat sie dann, wenn man das liest, man glaubt es nicht. Also es gab immer Gelächter bei den Männern. Und am Ende hat sie sich aber durchgesetzt. Auf einmal war, wie sie sagte, der Umschwung da. Und sie hat natürlich auch Frauenvereine, Frauenaktivitäten unterstützt und die animiert, wie Silbert immer selber sagte, ob das zutrifft, weiß ich nicht, waschkörbeweise nach Bonn zu schreiben und sich zu beschweren über die Gleichberechtigungsartikel, wie er lange, lange diskutiert worden ist, bis selber diese eindeutige Formulierung durchgesetzt hatte. Man muss bedenken, auch die drei weiteren Frauen im Parlamentarischen Rat, also in diesem verfassungsberatenden Gremium, waren überhaupt nicht für Selberts Formulierung zunächst. Nicht mal ihre sozialdemokratische Mitstreiterin, das war die Frieda Nadig, die hatten alle Sorge, sie würde das ganze bürgerliche Gesetzbuch umwerfen, was Selbert genau wollte, aber das hat sie so direkt nur in kleinstem Kreis gesagt, weil sie fürchtete, dann gibt es wieder Entrüstungsstürme im Gremium, im Parlamentarischen Rat, von der Männerseite hauptsächlich. Sie hat dann aber immerhin recht bald ihre Genossin, SPD-Genossin, die eben schon genannte Frieda Nadig, überzeugt von dieser einfachen Formulierung, die Selbert wollte. Und am Ende hat sie dann gewonnen, dadurch, dass wirklich von außen Frauenreaktionen kamen, also die berühmten Waschkörbe, die da mit Post kamen, wo die Frauen also selber die Selbert-Formulierung unterstützten.
Also Elisabeth Selbert verdanken wir wirklich, dass dort im Grundgesetz eben Artikel 3 Absatz 2 steht, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, Punkt um.
Ne? Ja, genau.
Sie haben es gesagt. Und sie soll ja auch immer gesagt haben, wir gehen weiter als Weimar. Und nochmal, um es zu schreiben, wie Weimarer Verfassung hatte drinstehen, Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten.
Genau. Grundsätzlich ist das gefährliche Wort, das besonders gefährliche Wort dabei.
Ja, und was ganz Kurzes, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu weit schweifen. Da werden Selbert steht noch für etwas anderes bei diesem Grundgesetz. Sie hat eine Übergangsregelung reinschreiben lassen. Das ist kompliziert, so juristisch, aber vielleicht, Frau Dertinger.
Nein, das ist eigentlich gar nicht, also okay. Entschuldigung, das finde ich gar nicht kompliziert. Das ist ein wirklich genialer Gedanke von ihr gewesen. So entstand Artikel 117 Grundgesetz. Sie hat formuliert und durchgesetzt, dass, nachdem der Artikel 3 in der von ihr formulierten Fassung verabschiedet worden ist, dann schließlich doch, hat sie noch veranlasst, dass dieser Artikel 117 aufgenommen wird, der eine Übergangsregelung enthält, die hieß, alles, was dem Artikel 3 in der jetzt neu beschlossenen Form widerspricht, muss im bürgerlichen Gesetzbuch, muss bis zum 1. März, ich glaube es war der 1. März, 1953 dieser neuen Gesetzgebung angepasst werden.
Und hat man das geschafft? Hat man das geschafft?
Nein, hat man überhaupt nicht geschafft. Hat man überhaupt, schien ganz vergessen zu sein, so wenig wurde das in den Folgejahren nach Gründung der Bundesrepublik, also nach 1949. Es wurde völlig vernachlässigt und dann, das hat selber dann auch sehr gefreut, gab es doch eine ganze Reihe fortschrittlicher Richter, die dann einfach urteilten aufgrund des Grundgesetz Artikels 3. Es gab ja nichts anderes. Das alte galt nicht mehr nach dem genannten Datum März 1953 und da hat man einfach so geurteilt. Und da war also alles, da war zeitweilig die Bundesrepublik Deutschland das einzige Land, in dem also der Verfassungsbruch sozusagen sanktioniert wurde, weil versäumt worden war, das Recht anzupassen, also Gesetze, neue Gesetze zu beschließen.
Und dazu gehört ja immer diese, die Frauen erwähnen immer wieder ja diese Gesetze, das Alleinentscheidungsrecht des Ehemannes über den Wohnort der Familie, das Recht des Mannes, das Arbeitsverhältnis der Frau zu gestatten oder zu verwehren, das alleinige Entscheidungsrecht des Vaters bei strittigen Fragen der Kindererziehung. Das alles haben wir erlebt, ist dann erst viele Jahre später geändert also, worden, diese Gesetze.
Der sogenannte Stichentscheid des Mannes, wie was Sie gerade erwähnt haben, wurde eben natürlich auch nicht angepasst. Es war vielleicht das spektakulärste und negativste mit den Folgen für Familien, was eben nicht rechtzeitig geändert worden ist oder nicht termingemäß geändert worden ist und was Jahre später erfolgen muss. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang unbedingt Erna Schäffler, eine ganz bedeutende Frau, Mitglied des Bundesverfassungsgerichts. Erna Schäffler hat sehr, sehr dazu beigetragen, dass dieser Artikel 117, der Übergangsartikel im Grundgesetz, dass der sozusagen, wie später so gerne immer gesagt wurde, mit Leben erfüllt wird. Das heißt, sie hat natürlich nicht öffentlich Frauenverbände animiert, zu klagen vor dem Verfassungsgericht auf Anpassung der Gesetzgebung, wie das auch ja vorgesehen gewesen war, an Artikel 3. Und zwar nicht nur Absatz 2, sondern insgesamt an Artikel 3. Und das war freilich nicht das Einzige, was sie geleistet hat. Aber das spielte damals eine ganz große Rolle, dass Elisabeth Selbert sozusagen als Schöpferin dieses Artikels die Unterstützung dieser ersten Verfassungsrichterin hatte und die auch sehr gut, wie sagt man heute, vernetzt war und mit Frauenverbänden und so weiter und die animierte zu klagen. Das hatte sehr großen Erfolg. Und ich finde, das muss immer erwähnt werden, wenn man Selbert und Artikel 3 erwähnt.
Und Selbert, also das Grundgesetz wird dann im Mai, 23. Mai 1949 verkündet, 24. Mai tritt es in Kraft.
Ja.
So, wie geht dann die Geschichte der Elisabeth Selbert weiter? Sie selbst hatte sich, glaube ich, gedacht, ja, sie könnte auch weiter bei der Rechtsprechung oder der Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland eine wichtige Rolle spielen,
ja,
oder?
Sie wäre sicherlich gerne Ministerin, Justizministerin oder Ähnliches geworden. Und mein Eindruck ist, und nach allem, was ich auch gelesen habe von ihr, zum Beispiel aus den Protokollen der Diskussionen im Parlamentarischen Rat, es ist sehr, sehr interessant, das zu lesen. Sie wäre bestimmt auch ministrabel gewesen, ganz klar.
Oder zumindest Bundesverfassungsrichterin, so etwas,
ja,
hätte sie,
ja,
sich vorstellen,
also,
können. Ne?
Sie hätte, ja, sie wäre qualifiziert für mehrere höhere Ämter in der Politik, in der Juristerei gewesen. Also Verfassungsgericht sicherlich, Justizministerin auch sicherlich. Aber es hat sie niemand vorgeschlagen.
Sie ist dann aber doch noch bis 1958 im Hessischen Landtag. Sie ist in der Stadtverordnetenversammlung dann der Stadt Kassel. Vor allen Dingen hat sie immer ihre Anwaltskanzlei weiter, Sie haben es gesagt, bis hoch ins Alter hat sie das getan. Sie haben so ein bisschen schon angedeutet, warum, oder auch schon gut angeführt eigentlich, warum diese Elisabeth Selbert so wenig, warum sie keine Karriere dann mehr gemacht hat. Ja?
Sie machen Karriere in der Politik, ne? Ihren Beruf hat sie ja, den hat sie ja sehr erfolgreich ausgefüllt und sehr, sehr, sehr lange. Als ich sie kennenlernte, da war sie ja schon in ihren 80er Jahren und führte immer noch die Kanzlei und führte die auch weiter. Sie war dann durch ein Augenleiden im höchsten Alter sehr, sehr beeinträchtigt. Das hat sie sicherlich sehr behindert in ihrer Arbeit als Juristin in ihrer Kanzlei. Aber sonst, sie war aktiv bis zuletzt, wirklich. Das finde ich ganz bewundernswert.
Aber Sie sagten, Sie hätten schon den Eindruck in den Gesprächen gehabt, dass Sie so ein wenig verbittert gewesen sei, weil man eben sich gar nicht erinnerte an Ihre Leistung,
ja,
die Sie erbracht hat für dieses Land.
Ja, das habe ich angedeutet schon vor, ja. Sie hätte erwartet, als dann das Ehe- und Familienrecht in den 70er Jahren in der Bundesrepublik reformiert wurde, lange diskutiert wurde, reformiert wurde, da hat sie erwartet, dass sie hinzugezogen wird, dass mindestens ihre Dissertation, die ja genau ein Aspekt dieses Themas Ehe- und Familienrecht, nämlich den Scheidungsaspekt, genau geschildert hat, dass das herangezogen wird, sie selber gefragt wird oder wenigstens ihre damalige Arbeit herangezogen wird. Und das ist nicht geschehen. Das hat sie ja, ob das Wort verbittert, wie Sie gerade sagten, das Richtige ist, enttäuscht zumindest, das kann man sagen, sehr enttäuscht.
Also wir haben jedenfalls die Entwicklung so, dass diese wichtige Frau, ja, Sie schreiben selber, glaube ich, auch völlig vergessen wurde. Sie war nicht mehr präsent, nicht mal in der Frauenbewegung. Jetzt ist ihr vor wenigen Jahren ihre Lebensgeschichte verfilmt worden. 2014 war das ein Film Sternstunde ihres Lebens und er ist verfilmt worden mit Iris Berben.
Ja.
Haben wir dadurch diesen Film so ein bisschen ein Bild von dieser Elisabeth Selbert?
Da bin ich die falsche Person, das gefragt zu werden. Ich konnte mir, da ich Elisabeth Selbert ja als alte Frau kennengelernt habe, also Selbert als alte Frau, konnte ich mir Iris Berben in dieser Rolle nicht vorstellen. Ich habe mir natürlich den Film angesehen und es war störend, dass ich Selbert gekannt hatte. Für mich, ich konnte diesen Film überhaupt nicht unvereingenommen mir ansehen. Da bin ich, kann ich kein Urteil zu abgeben. Es hatte für mich nichts mit Elisabeth selber zu tun.
Ja, ich wollte eigentlich darauf hinaus, was Sie mir im Vorgespräch gesagt hatten. So, wir hatten es gesagt, so eine etwas spröde Persönlichkeit.
Ja.
Sehr klug, sehr präzise formulieren, aber eben nicht, wie sagten selber, dieses Gewinnende fehlte ihr.
Ja.
Und natürlich kommt die Iris Berben in dem Film anders rüber. Und wenn man den Film gesehen hat, kann man nicht recht verstehen, warum diese Frau so vergessen wurde. Aber in den letzten Jahren ist sie bekannt geworden. Der Film ist ja ein Ausdruck davon, dass man sie heute kennt. Und ich hatte es erwähnt zum Einstieg, man hat jetzt auch in Kassel dort eine Büste oder ein...
Nein, eine ganze überlebensgroße Skulptur
aufgestellt, ja. Genau, um an sie zu erinnern. Wir müssten vielleicht noch eins erwähnen, dieser Artikel 3 des Grundgesetzes ist noch mal verändert worden.
Ja, also ein bisschen ergänzt worden. Das ist in allerjüngster Zeit, glaube ich, erst geschehen. So ein irgendwann in den 90er Jahren.
Ja, ich hatte nachgeguckt, es ist also im Prozess, im Zusammenhang mit dem deutsch-deutschen Vereinigungsprozess,
ja, ja.
Und die Entscheidung, Wirkung hat dieser Zusatzartikel, diese Gleichstellungsklausel, wie sie, glaube ich, auch immer genannt wird, seit dem 15. November 1994.
Ja.
So, warum meinte man dann doch diesen so klar formulierten Anspruch, von Frau Selbert formulierten Anspruch,
ja, ich verstehe,
ergänzen zu müssen? Und zwar, vielleicht kann ich das noch sagen, er heißt heute, also Männer und Frauen sind gleichberechtigt, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Was hätte wohl Frau Selbert dazu gesagt?
Sie hätte gesagt, mit Sicherheit, das ist doch alles in Männer und Frauen sind gleichberechtigt enthalten.
Sie wäre unzufrieden gewesen.
Ja, bin ich ganz sicher. Bin ich ganz sicher. Denn das ist ja auch wieder, es spricht so etwa dem, was ich vorhin erwähnt hatte, insbesondere und solche Zusätze, ja, oder wie die Kommunisten im Parlamentarischen Rat gern gewollt hätten, insbesondere müsse die Lohngleichheit gerecht formuliert werden oder so ähnlich. Also Selbert wollte keine, sie nannte es immer Katalogisierung. Sobald wir katalogisieren, also aufzählen, das und das und das muss in besonderer Weise oder besonders dringend gemacht werden, verändert werden, reformiert werden, dann impliziert das, dass immer etwas fehlt. Also lässt man das alles weg und beschränkt sich auf diesen völlig klaren, einen, einfachen Satz.
Ich glaube, um die Frau selber zu verstehen, kann man auch gut noch mal darauf hinweisen, Sie schreiben das in Ihrer Publikation sehr deutlich, dass Selbert, also dieses Frauenpolitische, was wir heute so darunter verstehen, das war ihr, würde ich jetzt so sagen, fremd, sondern ist so, ne? Es war ihr fremd, sondern sie hat eigentlich den Frauen gesagt, ihr habt die Chance, euch politisch zu beteiligen, ihr könnt wählen, ihr könnt gewählt werden und das müsst ihr auch nutzen.
Ja, ganz genau. So hat sie sich, also sie hat da sehr von sich auf andere geschlossen, beurteile ich das mal. Ihr habt alle Möglichkeiten, nutzt sie. In Klammern, ich tue es doch auch.
Und sie hatte wenig Verständnis über das ganze Gerede oder wenn Sie das nochmal erwähnen, im Buch haben Sie es auch noch drinstehen, diese 68er-Bewegung, die dort gesagt hat, man soll, die Titelbilder bei den Medien müssen anders sein, da dürfen keine nackten Frauen mehr drauf sein. Was sagt da eine Elisabeth selber zu?
Ja, Sie hat das als Nebenkriegsschauplätze bezeichnet, solche Aktivitäten. Sie fand das völlig unwichtig. Nicht, dass sich Frauen wehren oder das fand sie nicht unwichtig, aber dass das in irgendwelche Gesetze gegossen werden muss. Also sie sagte, die Proteste von Frauen, das haben Sie ja eben schon angedeutet, auf nackten Frauen, auf illustrierten Titelbildern, das sind doch Nebenkriegsschauplätze. Mit sowas sollen die Frauen überhaupt nicht aufhalten. Letzterer Halbsatz oder Satz ist von mir hinzugefügt worden. Nicht Zitat selber. Das fand sie unwichtig.
Was glauben Sie, wäre die Elisabeth selber zufrieden mit der aktuellen Situation der Gleichberechtigung? Wir haben gerade Wahlen gehabt. Es sind viele Frauen eingezogen jetzt in den Bundestag. Was glauben Sie, wäre sie zufrieden?
Ja, und viele Jüngere auch. Ne? Das ist auffallend, dass also das Parlament sich offensichtlich ein wenig erheblich verjüngt hat, auch verweiblicht und verjüngt hat. Das wäre sicherlich, hätte sie sicherlich erfreut. Aber ich vermute sehr stark, dass sie das nicht besonders kommentiert hätte. Sie hätte sich gefreut, aber ja, wird ja auch Zeit, so ungefähr.
Hätte gesagt, genau, mehr als 70 Jahre nach Inkrafttreten des Grundgesetzes ist es auch wohl endlich an der Zeit. So hätte es vermutlich kommt. Frau Dertinger, haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und ich verweise nochmal, wir haben darüber gesprochen, über Ihr Buch, Ihre Publikation, Ein ermutigendes Frauenleben, Elisabeth Selbert, erschienen bei der Hessischen Zentrale für politische Bildung, Blickpunkt Hessen. Herzlichen Dank.
Literatur und Politik. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.